Hallo und herzlich willkommen zu einem Berlin Live Spezial. Seit Beginn der Corona-Situation gibt es nur wenige Experten oder Politiker, die es wagen, eine vom Mainstream ja abweichende Meinung zu vertreten. Einer von ihnen, der ja seit Beginn an fundierte Kritik an Corona-Maßnahmen, aber auch an Parteien, wissenschaftlichen Beratern und auch der Pharmaindustrie formuliert, ist der Mediziner Dr. Wolfgang Wodak. Ja, unermüdlich kämpft er seit Monaten gegen politische Polemik und für Aufklärung. Und ich freue mich, dass er uns jetzt zugeschaltet ist. Schönen guten Tag, Herr Dr. Wodak.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Dr. Wodak, Sie befinden sich aktuell im Ausland. Vielen Dank deshalb, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Als wir das Interview gestern in unserer Telegram-Gruppe Basta Berlin angekündigt haben, haben uns um die 100 E-Mails erreicht mit Fragen und Lob an Sie. Das Lob gebe ich jetzt schon mal weiter. Einzelne Fragen werde ich versuchen, in dem Interview immer wieder mit einzustreuen. Was mich zu Beginn interessiert, in Deutschland und auch in anderen Ländern werden aktuell Stück für Stück Corona-Maßnahmen wieder zurückgenommen. Auch gehen die Anzahl von positiven PCR-Tests weiter zurück. Ist das für Sie ja ein Grund zur Entspannung?
Nein, ist es nicht. Denn diejenigen, die uns Angst machen, die wissen ja, dass wir daran zweifeln, an den Gründen der Angst. Und wenn sie zu unglaubwürdig werden, dann könnten sie das nicht weitermachen, was sie angefangen haben. Das heißt, es war ja im vorigen Sommer auch so, dass dort dann die Leute in Urlaub gefahren sind und dass sie dann, wenn sie zurückkehrten im September so, dann, dass sie dann an den Flughäfen mit Massentestungen empfangen wurden und dass diese dann benutzt wurden, wieder um uns wieder Angst zu machen, weil man bei den Rückkehrern, wenn man millionenfach testet, natürlich auch viele falsch positive Befunde, aber immerhin positive Befunde findet. Und das wird dann wieder benutzt. Also man versucht immer, uns Angst zu machen. Das kann man überall erkennen. Und das scheint weiter zu gehen, denn sonst würde ja eine völlig andere Diskussion in der Öffentlichkeit stattfinden. Und ich glaube deshalb, dass wir können nicht hoffen, dass es von alleine weggeht, sondern wir müssen schon dann sehr, sehr stark uns zusammentun und sagen, dass wir wieder normal leben wollen. Und müssen Begründungen einfordern für jede Maßnahme. Vor allen Dingen für das, was man unseren Kindern jetzt antun will, die Impfungen zum Beispiel. Die sind bei den Erwachsenen schon problematisch genug und wir sehen die wahnsinnig vielen Nebenwirkungen, die aufgetreten sind. Wir sehen die Menschen, die gestorben sind. Wir sehen das sogar bei einem Drittel. Ich habe aus Arztpraxen die Berichte, die das untersucht haben, bei einem Drittel der Geimpften dann Gerinnselbildungen zu messen sind, labortechnisch. Aber die sich nicht alle dann als Symptome zeigen. Aber wenn man genau nachguckt, dann kann man sie messen. Man misst dann die Dedimere und man misst die Thrombozyten. Und daran kann man sehen, dass sich vor der Impfung und nach der Impfung dann völlig andere Werte ergeben. Und die Werte nach der Impfung sprechen bei etwa 30-50%, so der Bericht, der mündliche. Das ist noch nicht veröffentlicht, aber das wird jetzt überall wird nachgeguckt und sind Zeichen dafür für Mikrothromben, für kleine Gerinnsel, die sich in den Adern bilden. Das darf überhaupt nicht sein. Das ist immer gefährlich und es kann immer wachsen und es kann immer dazu führen, dass bestimmte Organe ausfallen. Besonders gefährlich natürlich im Gehirn.
Über die Impfung werden wir auf jeden Fall gleich noch sprechen. Vielleicht zu Beginn, Sie haben ja bereits einschlägige Erfahrungen mit Pandemien oder sagen wir mal sogenannten Pandemien. Unter anderem geht es da auch 2009, 2010 die Schweinegrippe. Sie waren da ja auch maßgeblich an der Untersuchung zur Schweinegrippe, der Rolle der Impfstoffhersteller und der WHO beteiligt. Damals als SPD-Politiker und hochrangiger Parlamentarier des Europarats. Was ist für Sie der größte Unterschied zwischen dem politischen Agieren bei H1N1 und SARS-CoV-2 heute?
Also der Unterschied ist gewaltig, denn damals stellte sich das so dar, als wenn lediglich mit diesen Tricks versucht wurde, sehr viel Impfstoff zu verkaufen. Das sah so aus, als hätten die Impfstoffhersteller zusammen mit der WHO hier etwas eingefädelt, was den Leuten Angst macht, damit sie alle diese Impfung tolerieren. Und das, da habe ich ja gesagt, das ist nicht nötig und es ist eine gefährliche Impfung auch. Das waren auch Pandemieimpfstoffe, die völlig anders waren als die normalen Grippeimpfstoffe. die also zusätzliche Additive hatten oder die völlig neue Art hergestellt waren und damit unwägbare Risiken mit sich brachten. Und habe damals gewarnt, sag mal, das könnt ihr nicht machen. Und das hat damals auch gefruchtet, weil die Ärzte damals noch das diskutiert haben. Damals hatten wir, vor 10 Jahren haben wir noch eine Diskussion in der Ärzteschaft gehabt und es gab sehr viele Ärzte, zum Glück in Deutschland, die dann gesagt haben, nee, sowas verimpfe ich nicht. Das ist jetzt anders. Jetzt ist da viel mehr Power dahinter. Jetzt merken wir, dass nicht nur die Impfstoffindustrie, dass nicht nur die WHO das macht, sondern dass die eigene Regierung plötzlich Lobbyist ist für die Impfung, Lobbyist ist für die Pharmaindustrie und ganz eng mit den Hauptinvestoren zusammenarbeitet. Wenn ich das höre, dass die Kanzlerin sich von den Investoren loben lässt für ihr Leadership, dann läuft es mir kalt den Rücken runter. Also ich finde es peinlich. Und da ist der Lobbyismus, hat da offene Türen in der Regierung gefunden. Und leider nicht nur in einer Regierung, sondern auch in der Europäischen Union, auch in anderen Regierungen, hat man offenbar langfristig geplant, da Leute hinzusetzen und Leuten die Regierungsübernahme zu erleichtern, von denen man wusste, dass sie so etwas mitmachen. Und das ist etwas, was mich entsetzt, wo ich vorher nicht dran gedacht habe. Das kommt jetzt alles so nach und nach ans Tageslicht und es ist ein Riesenskandal.
Gab es denn eigentlich schon damals die Regelung zur Ausrufung einer Pandemie, wie es sie seit 2019, 2020 jetzt gibt?
Ja, die ist immer sehr flexibel gehandhabt worden. Ich weiß, diese Katastrophenregeln, die es gab vor 2009, weil ich verantwortlich für die Leitung der gesundheitlichen Maßnahmen in solchen Katastrophenfällen als Amtsarzt. Und da war es immer so, dass eine Pandemie, eine Epidemie, die sich über mehrere Länder ausbreitet, dass das etwas ist, was mit vielen Toten und mit sehr vielen Schwerkranken einherging, sodass der Kriterium war dann immer, dass das Gesundheitssystem völlig überlastet ist und außergewöhnlich belastet wird. Und das sind Dinge, die haben wir zu Anfang der Panik an wenigen Stellen in Europa gesehen und New York zum Beispiel auch, wo die Leute einfach in der Panik dann falsch behandelt worden sind. Da sind über 80-Jährige auf Intensivstationen gekarrt worden und die haben das häufig nicht überlebt. Da sind Medikamente gegeben worden in einer Überdosis, die Leute nicht aushalten konnten. Da sind Leute beatmet worden, denen man mit der Beatmung Schaden zugefügt hat und die deswegen auch gestorben sind. Da sind so viele Dinge gemacht worden. Und vor allen Dingen mit den alten Menschen hat man zu Anfang schützen wollen, wie es hieß, und hat sie aber so behandelt, dass sie isoliert wurden, dass sie schlecht versorgt wurden, dass der Pflegenotstand, den wir sowieso schon haben, sich dann verheerend ausgewirkt hat, sodass viele alte Menschen mit Beginn der Lockdown-Maßnahmen und mit Beginn dieser ganzen angeblichen Schutzmaßnahmen dann ums Leben gekommen sind. Das ist eine entsetzliche Phase in der deutschen Geschichte, wo wir Oma und Opa umgebracht haben.
Nun gibt es die Theorie, dass sich am Infektionsgeschehen, also an der Menge von Viruserkrankungen in der Bevölkerung, im Grunde eigentlich nichts geändert hat, sondern nur eben an der Definition einer Pandemie, Stichwort auch Inzidenzen. Wenn die Definition einer Pandemie schon immer so gewesen wäre, wie sie heute ist, hätten wir dann schon ähnliche Pandemien erlebt?
Ja, das ist ja auch, die Pandemie ist ja jetzt zur Dauerwelle geworden durch diese Definitionskosmetik, die man da gemacht hat. Früher war es, wie gesagt, waren es die Toten und die Schwerstkranken, die Überforderung des Gesundheitswesens. Und seit 2009 war es dann nur noch ein sogenannter neuer Erreger. Und der sich ganz schnell über viele Länder verbreitet. Und das ist so, als wenn man die Öffentlichkeit verscheißern wollte. Denn die Virologen wissen ganz genau, dass alle Erreger immer neu sind und dass sie dauernd mutieren. Und was neu ist, das muss ja auch erstmal definiert werden. Wenn damit eine neue Gefahr gemeint würde, das heißt, dann müsste man wissen, da ist etwas, was so gefährlich ist, wie noch nie etwas anderes vorher gefährlich war. Das kann aber ein Virologe nicht feststellen, sondern das kann nur ein Epidemiologe feststellen, der feststellt, oh, da sind mehr Leute krank, da sterben mehr Leute, da müssen mehr Leute notfallmäßig behandelt werden. Und das ist eben nicht der Fall gewesen. Das ist weder in Deutschland noch in anderen Ländern der Fall gewesen. Da gibt es, wie gesagt, diese Fehlbehandlungen und diese Fehlreaktion des Systems. Aber nicht, dass wir eine Krankheit beobachtet hätten, die jetzt stärker sich bemerkbar gemacht hätte als zum Beispiel die Grippe 2017, 2018, die ja eine doch erheblich kräftige Grippewelle war, wie es sie alle paar Jahre mal gibt.
Nun gibt es aus manchen Ländern Berichte, beispielsweise aus Frankreich, durchaus von einer Übersterblichkeit während der Corona-Zeit. Ist das Ihrer Meinung nach dann auf Behandlungsfehler zurückzuführen oder ist es eben doch eine Art Pandemie oder Erkrankung, die man ernst nehmen muss?
Also ich kann die Zahlen aus Frankreich nicht im Detail nachvollziehen, aber es ist so, dass wir besondere Zeiten haben jetzt. Dass wir, dass Dinge nicht mehr funktionieren, die sonst funktioniert haben. Dass Menschen nicht mehr so zusammenkommen, wie sie zusammengekommen sind früher, dass sie sich nicht mehr so helfen, wie sie sich früher geholfen haben. Und wir haben zusätzliche Probleme dann durch die Medikation auch. Es wird viel falsch behandelt. Ich weiß nicht, wie es in Frankreich mit den alten Menschen ist. Ich müsste nachgucken. Und wir müssen vor allen Dingen jetzt nachschauen auch, und das wird immer wichtiger. In Israel zeigt sich das sehr deutlich, dass die Menschen, die geimpft worden sind, besonders häufig krank werden. Wir haben so viele Impfschäden, so viele Erkrankungen und schwere Erkrankungen nach den Impfungen, wie wir es in vielen Jahren nicht gehabt hatten, durch Impfung schon gar nicht. Also da ist sehr, sehr viel im Busch. Und das können wir leicht differenzieren. Wenn wir diese Fälle zählen, können wir sagen, das sind, wie viel davon sind bei Geimpften und wie viel davon sind bei Ungeimpften aufgetreten. Wenn Leute sterben an einer Infektionskrankheit oder an einer Thrombose, dann kann man gucken, war die geimpft oder war sie nicht geimpft, und dann kann man das sehr gut unterscheiden. Mir fehlen diese Ansätze der Epidemiologie, mir fehlt die systematische Beobachtung. Das sollte eigentlich von Staats wegen organisiert werden, dass man da sehr wachsam ist und genau diese Kontrollgruppe der Geimpften und der Ungeimpften installiert und auch öffentlich macht.
Nun gibt es seitens der Politik und auch der Medien immer wieder nur die eine Lösung, der eine Ausweg, und das ist eben die beschriebene Impfung. Und häufig wird dann eben auch, wie Sie bereits schon angeschnitten hatten, auf Israel verwiesen, wo ja die PCR-Positivtests zurückgehen, die Zahlen. Und wie bewerten Sie denn das politische Agieren, was die Lösung Impfstoff angeht?
Also mit dem PCR, der ja für die Öffentlichkeit das ist, was die Krankheit ist. Wir erkennen die Krankheit da an diesem PCR oder an diesem Antigentest, die gemacht wird, zu millionenfach. Und da haben Sie erstmal das Problem, dass die Tests eine gewisse Falsch-Positiv-Rate haben, wie ich schon sagte. Das heißt, Sie haben, wenn Sie millionenfach testen, haben Sie immer ein paar Fälle, über die Sie berichten können. Und dass diese Tests aber nichts aussagen über irgendeine Erkrankung oder über Infektiosität, das ist das Absurde. Und dass das die ganze Zeit beiseite gedrängt wird, dass das überhaupt nicht beachtet wird, obwohl es einhellige Meinung ist. Und wenn jetzt derjenige, der diesen Test gemacht hat, da eine versucht, mit Hilfe von Konstrukten über CT-Werte oder sowas, diesem Test doch noch was abzugewinnen, das sagt jeder, der Differentialdiagnose macht, jeder Arzt, der im Krankenhaus natürlich die PCR-Tests benutzt, um zu differenzieren, welche Keime könnten da eine Rolle spielen. Da mache ich aber einen Multiplex-Test. Das heißt, da mache ich einen Test, der gleich 26 verschiedene Erreger genau mit einem Rachenabstrich dann testet. Und ich suche nicht nur nach Metapneumoviren oder ich suche nicht nur nach Coronaviren. Das wäre fahrlässig. Also jemand, der Symptome hat, der wird untersucht. Und dann kann man feststellen, welche Erreger möglicherweise die Symptome hervorrufen. Aber wenn ich Kinder, die symptomlos sind, oder wenn ich irgendwo im Altenheim Abstriche mache oder eine ganze Betriebsbelegschaft teste zweimal die Woche, die sind alle gesund, die sind noch arbeitsfähig. Das heißt, ich habe Symptomlose, die ich dann teste. Und dieser Test, der macht irgendwas, der findet irgendwelche Moleküle. Ja, und wenn er dann mal was findet, das sagt nichts. Das sagt überhaupt nichts aus über Infektiosität, sagt nichts aus über Erkrankungen. Und trotzdem wird diese Testergebnisse werden benutzt, um uns einzusperren, um uns was zu verbieten, um uns unsere Freiheiten zu begrenzen. Das ist nicht nur fahrlässig, das verleugnet nicht nur das, was die Wissenschaft weiß, sondern das kommt mir vor wie so eine absurde Schauergeschichte. Das ist etwas, was wir uns eigentlich nicht gefallen lassen dürfen. Und ich wundere mich, dass dieses Narrativ, mit dem man uns dort gefangen hält, dass sich das in den Medien so lange hält, dass der kritische Journalismus, auf den wir doch mal so stolz waren, dass der ist folgsam geworden, der ist nicht mehr kritisch. Die haben Angst, das Gegenteil zu sagen. Wenn ich Journalist bin heute und ich sage das, was ich eben gesagt habe, dann fliege ich. dann fühle ich meinen Job im ZDF, im ARD, bei der Zeit, bei der Frankfurter, beim Tagesspiegel. Dann bin ich raus, weg. Ich darf das gar nicht mehr fragen.
Das sehen viele unserer Zuschauer genauso. Ebenso sehen viele unserer Zuschauer die Corona-Impfstoffe kritisch. Raten Sie eigentlich generell von einer Corona-Impfung ab oder sagen Sie, ja, da gibt es den ein oder anderen Impfstoff, der vielleicht weniger kritisch zu betrachten ist?
Also ich rate davon ab, sich gegen flüchtige Atemwegserreger impfen zu lassen, weil die Atemwegserreger, die ändern sich jedes Jahr. Die kommen in jeweils neuem Kostüm, kommen die an und werden von unserem Immunsystem aber trotzdem erkannt, weil unser Immunsystem, vor allen Dingen die zelluläre Abwehr, nicht die Antikörper, die irgendwo im Blut sind, sondern die zelluläre Abwehr im Nasenrachenraum, erkennt die an ihren Einzelteilen, erkennt sie an ihren besonderen, an vielen Stellen an der Oberfläche. Und selbst wenn die sich ein bisschen ändern an der Oberfläche, werden sie erkannt und werden beiseite geräumt. Das ist ja der Grund, weshalb weit über 99% überhaupt nichts merken von der jährlich wiederkehrenden Corona-Pandemie, wenn man so will. Nicht? Das ist, die wandern ja um die Welt, die sind ja jedes Jahr da und machen immer einen Teil der Grippeerreger aus. Das sind immer so zwischen 5 und 15% der Grippeerreger sind Coronaviren. Übrigens mehr als Influenzaviren. Influenzaviren machen mehr Komplikationen als Coronaviren. Und die machen übrigens auch langfristige Komplikationen und machen also auch das, was man jetzt Long-Covid nennt. Das gibt's auch bei Long-Influenza und bei Long, weiß nicht was, bei den 100 Viren kann es das auch geben. Das hat was damit zu tun, wie unser Immunsystem reagiert. Das sind aber ganz wenige Ausnahmefälle, wo das passiert.
Im Moment wird ja auch vielfach kreuz geimpft, weil Impfstoffknappheit ist. Dann, ich sage jetzt mal, die erste Impfung ist AstraZeneca, die nächste ist BioNTech. Wie ist das aus der Expertensicht zu sehen?
Also da wird ja rumgebastelt an unseren genetischen Möglichkeiten. Wir haben in den Zellen haben wir erstmal die im Zellkern die DNA und dann haben wir im Zytoplasma haben wir RNA, die dann von der DNA losgeschickt wird, um zu arbeiten. Und jetzt wird da plötzlich durch sogenannte Impfung wird uns eine Arbeits-RNA eingespritzt. Und die geht in irgendwelche Zellen. Wir wissen nicht in welche. Und in diesen Zellen, wo sie dann ankommt, ob das nun nur im Muskel ist oder wahrscheinlich ist es in vielen Teilen des Körpers, inzwischen weiß man das, dass die überall im Körper zu finden ist, in unterschiedlicher Dosierung. Da fängt sie an, da ist sie in den Zellen und die Zellen fangen dann an, diese Spike-Proteine zu synthetisieren und zu präsentieren auch. Und dagegen bilden sich nicht nur Antikörper, sondern diese Zellen werden auch erkannt, weil sie verändert sind und werden von T-Lymphozyten dann, die dann vorbeikommen, werden die erkannt als veränderte Zellen, wie Krebszellen zum Beispiel auch immer laufend erkannt werden und abgeräumt. Die werden gekillt, und das kann zu Entzündungen führen, je nachdem, wo das ist. Und wir wissen eben, wenn diese Spike-Proteine im Blut sind, dann führen sie zu Blutgerinnungsprozessen, dann führen sie zu Thrombenbildung. Und das ist das Besondere auch bei diesen Spikes, dass die besonders stark dazu führen. Das weiß man von den Corona-schweren Corona-Verläufen, wenn dann Coronaviren tatsächlich mal ins Blut kommen, in seltenen Fällen, dass das dann die typischen Gefäßveränderungen sind, also die Thrombenbildung überall und die Endothelveränderung, also die Innenwand der Gefäße, die sich dann verändert. Und das Gleiche sieht man jetzt auch bei Impfungen oder nach Impfungen. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil die Spikes, die von den Coronaviren kommen, die werden ja durch diese Impfung praktisch imitiert, nachgebaut in unserem Körper und können dann auch diese Schäden machen.
Nun gibt es eine Frage, die uns sehr häufig erreicht hat, wo ich hoffe, dass Sie vielleicht für Aufklärung sorgen können. Und zwar betrifft das eine mögliche Gefahr, die von Geimpften für Ungeimpfte ausgeht. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Blutspende oder ein Transplantat einer geimpften Person einen ungeimpften Patienten erreicht. Können da beispielsweise Spike-Proteine oder Ähnliches übertragen werden?
Also da kann ich nur theoretisch antworten. Wenn bei dem Geimpften Spike-Proteine hier produziert werden für eine gewisse Zeit, dann hängt es davon ab, ob diese Produktion nur vorübergehend und ganz kurz geschieht und zu Antikörperbildung führt oder ob durch eine Transkription tatsächlich diese RNA in die DNA vorübergehend oder länger eingebaut wird und dann immer wieder wirksam werden kann. Das ist beides möglich und es ist unterschiedlich bei den Impfstoffen, je nachdem, ob es ein Vektorimpfstoff ist oder ob es ein Impfstoff ist, der mithilfe von Nanopartikeln in die Zelle geschleust wird. Und da weiß man eigentlich, was die Langzeitwirkung angeht, weiß man viel zu wenig. Ich mache darauf aufmerksam, man hat ja nur ein halbes Jahr diesen Impfstoff überhaupt entwickelt. Normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffes über 10 Jahre. Und das sind die normalen Impfstoffe. Aber dieses ist jetzt kein normaler Impfstoff, sondern es ist ein für den Menschen völlig neues Verfahren. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, ja, bei den Tieren macht man das ja schon länger. Ja, ich bitte, wie alt wird denn ein Schwein? Wie alt wird denn ein Huhn? Gibt es da chronische Langzeitwirkungen bei Hühnern? Wie alt werden denn Hühner? Es ist absurd, das zu vergleichen. Wir wollen doch schließlich unsere Lebenserwartung nicht verkürzen dadurch, sondern wir wollen, wenn es geht, über 80 Jahre werden. Und da kann viel passieren. Und wir haben die Autoimmunerkrankungen, die sich einstellen. Wir haben Krebserkrankungen, die ausgelöst werden können. Was bei uns in der Genetik verändert wird, das kann sich lange auswerten. Wir werden nicht nach kurzer Zeit auf die Schlachtbank geführt, zum Glück.
Also kann.
Das ist also nicht vergleichbar.
Also kann eine Gefahr für Ungeimpfte von Geimpften ausgehen?
Ja, und wenn diese, wenn diese Spike-Produktion länger an oder stärker andauert, dann wird das auch in die Schleimhäute natürlich abgegeben. Und dann findet man das da auch wieder. Und dann kann theoretisch über direkte Kontakte, über die Schleimhäute, dann auch etwas abgegeben werden, auch theoretisch über die Muttermilch, ist alles möglich. Aber normalerweise sind diese Spikes lösen, die dann ja, wenn sie in den Körper kommen, durch zum Beispiel Schleimhautkontakte, dann werden sie da ja sofort erkannt, werden sie da ja von dem Immunsystem, lokalen Immunsystem, unschädlich gemacht. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass die dann ins Blut kommen und dass sie gefährliche Nebenwirkungen haben können. Das ist ja bei der Impfung genau das Gefährliche. Die Impfung geht ja nicht da, die begegnet uns nicht da, wo wir normalerweise Kontakt mit diesen Viren haben und mit diesen Proteinen, sondern die kriegen wir unter Umgehung unserer Abwehr im Nasenrachenraum. Unter Umgehung dieser Abwehr kriegen wir die direkt durch die Haut in den Muskel und damit auch in die Körperflüssigkeiten eingebracht. Und das ist für unser Immunsystem ein Angriff von hinten. Der kommt von der falschen Seite. Darauf ist es nicht vorbereitet. Und es reagiert so, wie wir es nicht vorhersagen können, weil das nicht natürlich ist, weil das nicht etwas ist, was unser Körper kennt. Und deshalb ist es so leichtsinnig, dass man dort jetzt Milliarden von Menschen mit dieser neuen Technologie gleich versucht, dann zu verändern. Ich halte es für unverantwortlich.
Was halten Sie von der Aussage einiger Corona-Maßnahmen-Kritiker, dass die massenhafte Impfung auch zu massenhaften Todesfällen führen könnte, nicht direkt nach der Impfung, sondern vielleicht auch mittelfristig?
Inzwischen gibt es da ganz gute Arbeiten. Für sowas braucht man eigentlich eine Technikfolgeabschätzung. Wenn da eine neue Technologie entsteht und die dann versucht wird, auf den Markt zu bringen. Ich kenne das, weil ich in der Enquetekommission Ethik und Recht der modernen Medizin mich mit solchen Dingen befasst habe. Da haben wir lange, jahrelang, 7 Jahre lang haben wir über die Stammzelltherapie zum Beispiel, über das Klonen beim Menschen, über Präimplantationsdiagnostik, also über neue Möglichkeiten der modernen Biotechnologie und ihre Anwendung am Menschen, haben wir uns Gedanken gemacht und haben versucht, dort nach dem ja in Europa eigentlich akzeptierten Prinzip der Risikominimierung, des Vorsorgeprinzips, haben wir versucht, Regeln zu machen, die einerseits die Gesundheit nicht gefährden, andererseits aber durchaus wissenschaftlichen Fortschritt erlauben. Das ist immer ein Balanceakt. Und da braucht man Zeit dafür. Und das, was jetzt unter diesem Druck, der da plötzlich seit Wuhan erzeugt wurde, diese Angst, die da erzeugt wurde, uns alle gelähmt hat, hat dafür gesorgt, dass wir uns diese Zeit nicht genommen haben, sondern dass wir es den Menschen, die das verkaufen wollten, die die Patente hatten, erlaubt haben, es einfach an uns auszuprobieren. Wir sind jetzt Versuchskaninchen und werden gesammelt von denen, die es ausprobieren. Und die werten sie aus, wahrscheinlich. Wir wissen nicht, wie sie auswerten, was sie uns als nächstes dann anbieten werden. Wir haben keine Ahnung. Wir lernen auch nichts dabei, weil das alles Betriebsgeheimnisse sind. Und das ist etwas, wir müssten uns vorkommen wie Versuchskaninchen, und wir sind Opfer dadurch. Und das, finde ich, ist unwürdig, das ist nicht menschenwürdig, sondern wir müssen wissen, was passiert. Wir müssen uns auch Fragen stellen dürfen. Wir werden in YouTube gelöscht, wenn wir Fragen stellen. Wir werden in Facebook gelöscht, wenn wir Fragen stellen. Wer so kritische Fragen stellt, wie ich das tue, der hat keine Chance, von irgendjemand wahrgenommen zu werden, weil diese Firmen offenbar unter einer Decke stecken mit diesen Leuten, die das verkaufen wollen, alles löschen. Und das sind Zustände, die in einer Demokratie, die in einem Staat, der ein Grundgesetz hat, was die Freiheit der Medien, die Freiheit der Wissenschaft, alles so ganz hoch auf seine Fahne schreibt, was da völlig, ja, das ist überhaupt nicht hinnehmbar.
Häufig werden ja auch dann alle in einen Topf geworfen als Schwobler oder auch als generell Impfskeptiker. Sie selbst würden aber jetzt nicht sagen, dass Sie generell gegen jegliche Impfung sind. Es gibt auch viele Eltern, die uns geschrieben haben, die sagen, welche Impfung würden Sie denn für Kinder generell empfehlen?
Ja, wissen Sie, ich bin Amtsarzt für 13 Jahre gewesen, habe ich ein Gesundheitsamt geleitet, und das Gesundheitsamt macht die Impfkampagnen in den Schulen zum Beispiel. Ich bin der Leiter gewesen. Das heißt, mich als Impfgegner zu bezeichnen, ist ein völliger Schwachsinn. Ich war verantwortlich für Impfaktionen. Ich selber habe eine reisemedizinische Beratungsstelle gehabt, wo ich Gelbfieber- und Cholera-Impfungen und solche Sachen und Hepatitis-Impfungen gemacht habe, um die Leute vorzubereiten, wenn sie in risikoreiche Umgebung gefahren sind. Und ich bin kein Impfgegner, aber ich bin sehr kritisch, was die Impfindustrie angeht. Ich habe bemerkt, dass das Impfwesen, welches mal staatlich war früher, welches als eine wirtschaftliche Belastung, wenn ich Leute impfen muss, kostet ja Geld. Das wurde als Belastung angesehen, und man hat sich überlegt, wo müssen wir impfen? Muss das wirklich sein? Bringt das was? Bringt das nichts? Geben wir dafür Geld aus oder nicht? Das war die Denke früher. Heute haben wir die ganze Impfstoffforschung, die Entwicklung, aber auch die Vermarktung haben wir total in die Hände der Wirtschaft gelegt. Und die Wirtschaft ist dazu da, um Geld zu verdienen. Und dies macht sie jetzt. Und das kann sie gut machen, wenn sie ihre Produkte verkaufen will, indem sie uns Angst macht. Denn sie macht uns Angst, und sie bieten uns gleichzeitig dann den Rettungsring an, die Impfung. Und das ist ein Mechanismus, der dazu führt, dass die wirtschaftlichen Sekundärinteressen die Entscheidungen nachher bestimmen und nicht mehr die medizinische Indikation. Ich bin ein Vertreter der Medizin. Ich möchte, dass die Indikation im Einzelfall bei jedem einzelnen Menschen abgeschätzt wird. Und dazu gehört das Infektionsrisiko, dazu gehört die Konstitution, die gesundheitliche Konstitution. Kann dieser Mensch überhaupt, bringt es ihm Vorteile, wenn man impft oder nicht? Also das ist eine ganz gründliche Abwirkung, die jeweils im Einzelfall erfolgen muss und die gemeinsam mit dem zu Impfenden, mit dem Betroffenen erfolgen muss. Das ist ja nicht, ich bin keine Autorität, die einfach, wir sind doch keine Massentierhaltung in Deutschland. Das sind doch Menschen, die alle gleiche Rechte haben wie der Arzt, der sie impft.
Also eine Corona-Impfung für Kinder, ein klares Nein von Ihnen. Welche Impfung ist für Kinder Ihrer Meinung nach unbedenklich?
Wie gesagt, ich würde das nicht so sagen. Ich würde nicht sagen, für alle Kinder ist diese Impfung. Ich möchte eine individuelle Impfentscheidung haben. Ich möchte, dass die Eltern zum Kinderarzt gehen, dass der Kinderarzt sie berät, dass er ihnen Dinge empfiehlt, dass die Eltern Fragen stellen können, dass man dann gemeinsam zum Nenner kommt. Und es gibt ein Risiko bei bestimmten Impfungen, das muss man abwägen mit dem Erkrankungsrisiko. Und das ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Es gibt eine Indikation, das ist die Indikation zur Impfung, die dann angeblich die Herdenimmunität verbessern soll. Das heißt, die Menschen durchimpfen soll, damit bestimmte Erkrankungen aussterben. Das scheint bei den Pocken gelungen zu sein. Und da hat es übrigens auch Opfer gegeben der Pockenimpfung. Aber das hat die Menschheit offenbar dann so in Kauf genommen. Und das hat dazu geführt, dass wir keine Angst vor Pocken mehr haben müssen. Wir haben allerdings auch keine Kontrollgruppe. Wir wissen nicht, was passiert wäre bei den Menschen, die nicht geimpft wurden. Wenn es jetzt zwei Welten gäbe, könnte man sehen, ob es wirklich die Impfung war, die Pocken ausgerottet hat, oder ob es nicht auch die hygienischen Verhältnisse waren und das Wissen, wie man damit umgeht und wie man Isolierung betreibt. Nur bei Pocken ist es so, dass die eben sehr ansteckend sind, und Sie kennen das von den Windpocken her, die fliegen durch die Luft und über große Entfernung. Da ist es also schwer, sich zu schützen, von daher war das sicher ein Segen. Und es gibt Krankheiten wie Tetanus, da würde ich auch ja gucken, sind das Menschen, die auf dem Lande leben, oder sind das Menschen, die in der sterilen Stadt leben, und wie groß ist das Risiko? Da gibt's ja keine Herdenimmunität bei Tetanus, sondern da ist der Einzelne und sein Expositionsrisiko maßgeblich dann, ob er sich impfen lässt oder nicht. Genauso das Gleiche, wenn ich an FSME denke, diese Frühsommer-Meningoenzephalitis-Impfung, die es da gibt, die ist auch nur bei den Leuten, die wirklich sehr viel mit Zecken zu tun haben und die sehr, sehr auch nur in den Gebieten, wo man weiß, dass da dieses Virus unter den Tieren sehr häufig ist und dadurch auf den Menschen dann auch übertragen werden kann. Also es gibt, man muss sehr viel wissen, um eine Impfentscheidung zu fällen. Dafür braucht man Zeit, dafür braucht man Beratung, und das ist bei jeder Impfung anders.
Zeit und Beratung scheinen sich viele Politiker bei den Corona-Maßnahmen nicht besonders genommen zu haben. Blicken wir auf vielleicht noch eine der allgegenwärtigsten Corona-Maßnahmen, die das Straßenbild prägt. Das ist der Mund-Nasen-Schutz, die Maske. Ist das Ihrer Expertenmeinung nach vertretbar oder Nonsens?
Das ist Unsinn. Das ist wirklich völliger Nonsens. Das ist eine Gehorsamkeitsübung. Man kann von Weitem sehen, wer den Regeln der Obrigkeit gehorcht und wer nicht gehorcht. Das ist so, als wenn man den Gesslerhut zieht oder den Gesslerhut grüßt vielmehr. Das ist eine Geste gegenüber der Obrigkeit. Guck mal, ich habe die Maske auf, ich habe Angst vor Bußgeld. Oder es gibt tatsächlich Leute, die haben Angst, dass sie dadurch, wenn sie die Maske nicht ertragen, dass sie dann krank werden. Aber dann die Leute kann man beruhigen und sagen, nein, braucht ihr nicht. Die Maske nützt euch nichts. Die Viren kommen auch durch die Maske durch. Und wenn ihr welche habt, gebt ihr sie auch mit trotz der Maske an andere weiter. Das ist minimal, was die Maske für einen Effekt hat. Und das kann man nur dann feststellen, wenn man zum Beispiel eine Stadt mit Maske, eine Stadt ohne Maske, wenn man das mit und ohne große Bevölkerungsteile in unterschiedliche Regime macht. Da hat es wenig Studien gegeben. In Kopenhagen hat es eine gegeben, in Dänemark. Die hat gezeigt, dass es nicht signifikant ist, der Unterschied zwischen beiden. Das ist kein großer Unterschied. Und das gibt frühere Studien. Bis zum Januar 2020 gab es eine ganze Menge Studien über den Sinn und den Unsinn von Masken bei der Influenza. Influenza-Viren sind in der Größenordnung etwa gleich. Aber das bei den Masken, die wir da benutzen, da ist es so, als wenn das Fenster auf ist. Die können da durch. Die sind so klein, dass sie durch die Poren eben durchgehen. Und die Atemtröpfchen werden aufgefangen. Aber das wird wieder, da gibt's wieder den negativen Effekt dagegen. Die Tröpfchen bleiben in der Maske hängen und sind ein wunderbarer feuchter Nährboden für alle möglichen Erreger, Krankheitserreger und Pilze und Bakterien und Viren. Die halten sich da länger. Und wenn ich die Maske dann abnehme und aufsetze, weil ich mal was essen will und nehme dieselbe Maske, dadurch habe ich viel mehr Infektionsmöglichkeiten, als wenn ich gar keine Maske auf habe. Dass man beim Niesen den Ellbogen nimmt, das weiß inzwischen jeder. Das wissen wir doch schon längst von der Influenza. Das empfiehlt sich auch, wenn es um Corona geht, natürlich.
Und gibt es die Maskenbefürworter, die sagen, ja, aber schaut doch auf die Zahlen der Influenza, die ist ja während der Corona-Maßnahmen völlig ausgeblieben. Oder kann man das nicht vergleichen?
Wer guckt denn noch nach Influenza? Wissen Sie, die Untersuchungen, die gemacht werden, die gucken alle nur noch nach Corona. Und es gibt natürlich Jahre, wo, das wissen wir aus langfristigen Monitoring-Ansätzen, das wissen wir, dass bestimmte Viren in bestimmten Jahren häufiger sind und dass das schwankt und nicht alle Viren gleichzeitig immer häufig sind. Das kennen wir, es gibt wunderbare Untersuchungen da in Schottland, sogar in China hat es welche gegeben. Und da kann man sehen, dass die Viren dann manchmal zu zweit oder zu dritt die Menschen infizieren, zwei, drei verschiedene Sorten gleichzeitig kommen. Manchmal neutralisieren die sich gegenseitig, sodass sie alle nicht mehr so gefährlich sind. Manchmal verstärken sie sich gegenseitig, sodass Menschen dann richtig krank werden, wenn da zwei, drei zusammenkommen. Also das ist alles möglich. Aber diese Art der ökologischen oder der Biotopforschung, was die Viren angeht, die in uns leben, die ist relativ neu und die wäre eigentlich wichtig, die wäre sehr wichtig. Da würden wir viel lernen können, auch über unser Immunsystem. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur die Erfahrung, dass wir ein paar tausend Jahre mit diesen Atemwegsviren jedes Jahr zu kämpfen haben. Dass wir als Kinder sie kennenlernen, mit Rotznasen nennen wir das. Das sind diese Kinder, die das durchmachen und die bis zur Pubertät, sind die alle hundertprozentig zellulär immun gegen alle Atemschutzviren, die ihnen begegnet sind. Das klappt wunderbar, die ganzen Jahrtausende. Das ist immer noch so. Und dazu gehören Coronaviren schon immer. Coronaviren sind Grippeviren. Und Grippeviren, das sind, wir kennen eigentlich über 200 oder um die 200. Aber diejenigen, die man diagnostizieren kann, das sind viel weniger. Bei denen, die man in den gängigen Tests untersucht, das sind dann so 20 verschiedene Virusarten und einige Bakterien. Und da kann man, wenn man die beobachtet nur, dann kann man das schon sehen. Die machen ungefähr 40% aller Infektionen aus. Bei 60% weiß man nicht, welcher Erreger das war. Das heißt, das haben Leute, also man hat das, die Beobachtung war so, man hat jeder, der eine Grippe kriegte, der also Atemwegssymptome kriegte, der Entzündung hatte in den Atemwegen, der wurde untersucht. Und dann hat man bei etwa 40% dieser Untersuchten, hat man tatsächlich einige Erreger gefunden, die man eben untersuchen konnte. Die anderen Erreger müssen auch da gewesen sein, diese 60%, die haben wahrscheinlich auch irgendwie krank gemacht, aber man konnte die nicht identifizieren, weil man dafür keine Diagnostik hatte. Und diese, die man da kannte, die haben sich eben abgelöst immer und die haben zusammengewirkt und die hatten ihre bestimmten Jahreszeiten, wo sie dann besonders häufig auftreten. Und das ist etwas, was in Schottland wurde das viele Jahre untersucht und wird es weiterhin untersucht und immer besser untersucht. Ich bin ganz begeistert von dem, was sie da machen. Und ich hoffe, dass wir da auch so ein bisschen vernünftiger mit umgehen. Coronaviren als ein Teil dieser Grippeviren können niemals wichtiger und gefährlicher werden als die ganze Grippe zusammen. Das ist allein schon logisch nicht möglich.
Sie selbst wollen Ihre Expertise jetzt auch wieder mehr in die Politik einbringen. Sie wollen jetzt zur Bundestagswahl, da kandidieren Sie als Spitzenkandidat von der Partei Die Basis in Mecklenburg-Vorpommern. Warum haben Sie sich zu diesem Schritt entschieden?
Ich dachte, ich wäre mit der Politik eigentlich fertig. Ich habe das ja 15 Jahre gemacht, war ich an der Gesundheitspolitik für die SPD. Und bin 2009 dann ausgeschieden aus dem Bundestag. Und ich habe da die Politik von Ferne beobachtet und ich hatte nicht mehr die Lust, da einzusteigen, weder in meiner Partei noch in einer der anderen existierenden Parteien. Das war für mich so, dass ich da keine Chance gesehen habe, da was bewirken zu können. Ich habe in den letzten Jahren erlebt, dass ich mit meinen Vorstellungen über Gesundheitspolitik Schwierigkeiten hatte. Da schienen andere Leute ja wichtiger genommen zu werden, aus der Industrie zum Beispiel. Die Gesundheitslobby ist so stark, dass wenn man da als kritischer Bürger dann und als Fachmann auch jetzt dabei ist, dann ja, der Lobbyismus ist sehr stark. Sie können da Herrn Seehofer fragen, der hat da eine schöne Story schon mal erzählt, wie schwierig das ist gegen diese Mächte, die dort tätig sind. Und ich bin jetzt gefragt worden, ob ich nicht nochmal wieder was tun will. Ich habe die Menschen gesehen, die wirklich verzweifelt sind mit dem, was mit ihnen gemacht wird, denen die Freiheit genommen wird. Und ich möchte einfach, mich nervt das, was da gemacht wird mit den Menschen. Ich möchte die richtigen Fragen stellen. Und ich möchte sie so stellen, dass man da nicht beiseite hören kann. Wenn da das Plenum sitzt und ich kann das öffentlich fragen, das ist mir das allein schon wert. Ich möchte, dass sie das alle hören und dass jeder sieht, dass sie es gehört haben. Und dass sie sich damit auseinandersetzen. Ich möchte bei Anhörungen die richtigen Experten ranholen dürfen. Ich möchte diese Möglichkeiten, die ein Abgeordneter als Volksvertreter hat, für die Menschen was zu tun, die möchte ich einfach einsetzen können, um dieses aufzubrechen, dieses gemeinsame große Schweigen und diese große Unterdrückung für die Bevölkerung. Und dieses, wissen Sie, was wir erleben, ist jetzt, dass da so ein paar Menschen sind außerhalb der demokratischen Welt. Die sagen, sie wissen es besser. Die sagen, sie wissen, wie Menschen leben sollen. Und wir sind zu blöd, die Demokratie ist zu blöd. Die schafft das sowieso nicht. Und diese Leute, die sagen, die Welt muss grüner werden. Die Welt muss, wir dürfen nicht so viele sein. Wir sind viel zu viele Menschen. Und wir müssen, also wir dürfen keine Autos mehr fahren. Wir dürfen nicht mehr in Urlaub reisen. Und was sie da uns alles erzählen, das muss alles, wir müssen uns... Das sind die Leute, die haben die ganzen, das sind ja sehr reiche Leute. Wenn Sie sich die angucken, das sind Leute gewesen, die haben ihren Reichtum dadurch erworben, dass die Welt so verkorkst worden ist, wie sie jetzt verkorkst ist. Und diesen Menschen sollten wir vertrauen, wenn die sagen, sie machen es jetzt besser? wir sollen jetzt Herrn Gates glauben, dass er plötzlich, dass er wirklich einer ist, der was Gutes tun will für die Menschen. Ich habe Herrn Gates und seine Institutionen und seine Arbeit in Afrika mir angucken können. Und ich war auf den Tagungen dieser großen, ja, Organisation, die Welt verbessern wollen. Und ich habe Korruption gesehen an allen Ecken und Orten. Ich habe Korruption gesehen, ich habe die großen Firmen gesehen, die dahinter steckten. Die Geldgeber, die Investoren, die das genutzt haben, um Impfstoffe zu entwickeln. Das ist ein Lug und Trug. Und diese Leute, die das alles betreiben, die sollen uns sagen, wie die Welt besser werden soll. Ich glaube, denen kann man nicht trauen. Und da muss man schon Fragen stellen dürfen.
Das wollen Sie eben in der Partei oder mit der Partei die Basis auch bewirken. Wie in jeder Partei gibt es ja auch bei der Basis unterschiedliche Meinungen, auch zum Thema Corona. Wir haben auch extreme Meinungen natürlich darunter, zum Beispiel Menschen, die, ich sag mal, die Existenz von SARS-CoV-2 generell anzweifeln. Wie gehen Sie damit um? Gibt es da auch den fachlichen Austausch innerhalb Ihrer Partei?
Wissen Sie, je detaillierter man das betrachtet, umso leichter wird es, sich näher zu kommen. Eine Diskussion in Schlagworten ist immer polarisiert und bringt nichts. Also man muss sich schon ein bisschen genauer ums Thema kümmern. Und wenn Sie sich mal das ansehen, SARS-CoV-2, gibt es das oder gibt es das nicht? Ja, und kommt das aus dem Labor, ist das eine gefährliche Waffe oder ist das nicht? Oder weiß man, es gibt ein Labor in Wuhan und das erzeugt künstlich gefährliche Viren. Das weiß man. Das ist veröffentlicht und so. Und da hat man alle möglichen Sachen dran gebastelt und die sind gefährlich. Und man weiß auch, da sind Leute gestorben an solchen Viren in Wuhan. Und das sind ein paar gewesen. Die kann man an zwei Händen, dann kann man die abzählen. Und gleichzeitig, als das passierte, hat man angefangen, diesen Test von den Drosten, den hat man überall benutzt. Und dann hat man uns erzählt, das sei das Gleiche. Dass das, was den Leuten, den Opfern da passiert ist, aus dem, die da in Wuhan tatsächlich gestorben sind, da die Kontakt hatten mit diesen Laborviren, dass das Gleiche wäre, was der Test misst. Das ist ein bisschen komisch, wissen Sie, dass denn plötzlich gleichzeitig in Bayern und sonst wo überall in der Welt sich solche Viren finden lassen, die zwar nicht genau die gleichen sind, aber ein bisschen anders. Wenn man angefangen hätte, in Bayern zu testen, den Test von den Drosten in Bayern erst angefangen hätte zu benutzen und nicht in Wuhan, gar nicht in Wuhan, hätte man die in Wuhan, da ist was passiert, okay, und jetzt fangen wir mal in Bayern an zu testen, da wäre der Test positiv gewesen. Und zwar schon 2019. Denn diese SARS-Coronaviren, auf die schlägt er ja an, der Test, die gibt es seit über 20 Jahren und zwar in der ganzen Welt. Das wussten diejenigen, die diesen Test sich ausgedacht haben und die den Test dann haben den Test gleichgesetzt mit dieser Erkrankung. Und diese Erkrankung haben sie uns als Geschichte erzählt mit diesem gefährlichen Virus da aus dem Labor in Wuhan. Das bringen sie einfach so zusammen, als wäre das kausal miteinander verknüpft. Das ist politisch miteinander verknüpft, aber nicht kausal. Und das ist etwas, was die Menschen schwer verstehen können. Man muss da in die Details gehen, dann kann man das vielleicht auseinanderfriemeln, ja.
Hängt damit Ihrer Meinung nach auch zusammen, dass man 2019 bereits im Abwasser von europäischen Großstädten auch
gefunden haben soll? Das ist ja kein Geheimnis. Herr Drosten hat es selbst in seiner Anmeldung für seinen Test geschrieben, dass dieser Test auch bei europäischen Coronaviren, oder SARS-Viren positiv ist, die zum Beispiel bei Fledermäusen vorkommen. Ja, die kommen nicht nur bei Fledermäusen vor. Wenn die 20 Jahre unterwegs sind, dann sind die also bei ganz vielen, die passen sich ja an verschiedene Wirte. Und es ist völlig klar, dass man die dann noch in anderen Spezien findet, dass die jeweils ein bisschen unterschiedlich sind, ist auch klar. Denn die Viren, die man in Wuhan gefunden hat oder die dort die sind ja im Labor angezüchtet gewesen, in diesem Gain-of-Function-Labor dort, in dem Hochsicherheitslabor in Wuhan. Die müssen ja angezüchtet worden sein, das können die sich ja nicht verbreiten. Und diese Viren, die gab es dann auch als Computerdatei. Und diese Computerdatei hat dann Herr Drosten benutzt, um da seinen Test zu machen. Hat er sich so ein paar Computerdaten rausgesucht, die sein Test dann auch finden wird. Und das sind eben zwei Dinge. Und ich glaube, wenn wir diesen Test nicht hätten, wenn wir den nicht benutzt hätten, dann hätten wir nichts bemerkt von dieser ganzen Sache. Dann hätten wir weiterhin eine Grippe gehabt, die wäre in diesem Jahr nicht ganz so schlimm gewesen wie 17, 18. Aber ohne diese Lockdowns und ohne diese ganzen politischen Maßnahmen, die die Leute zum Teil ja in den Selbstmord, in den Ruin treiben, die Kinder psychisch krank machen, die so viel Schaden anrichten. Nicht, das ist das, was uns vor allen Dingen zu schaffen macht. Und das haben die zu verantworten, die das Ganze uns vormachen.
Uns läuft ein wenig die Zeit davon. Herr Dr. Wodak, vielleicht abschließend noch erst einmal natürlich das Lob, was ich weitergeben soll von unseren Zuschauern für ihre Arbeit. Nicht nur während Corona, natürlich auch schon davor. Aber abschließend vielleicht noch die Frage, was treibt Sie an? Und was glauben Sie, wie wird sich das auch die Corona-Situation in den kommenden Monaten oder vielleicht Jahren entwickeln?
Also, ich bin Arzt. Und Menschen mögen ja gerne gebraucht werden. Menschen sind froh und glücklich, wenn sie das Gefühl haben, dass man sie braucht. Und ich habe das Gefühl, dass ich gebraucht werde und bin glücklich. Also von daher, das ist eine Belohnung dafür, nicht? Und die ist schön. Aber was ich jetzt denke, wie das werden könnte, ich habe ja, gestern ist mein Buch veröffentlicht worden. Seit gestern ist es im Handel. Ich habe gehört, das sei schon fast vergriffen, was mich natürlich unheimlich freut. Aber das finde ich, da habe ich dann ein bisschen auch einen Ausblick reingeschrieben. Einen Ausblick, was unsere Demokratie angeht, die ich für das Beste halte, was es gibt, wenn sie denn vernünftig gestaltet wird und wenn sie so gestaltet wird, dass die Menschen sich damit identifizieren können. Das heißt, in kleinen Räumen, dass man weiß, was passiert, dass man Vertrauen hat in das, was man da anvertraut ist, den Vertretern, den demokratischen Vertretern und so weiter. Es müssen Strukturen sein, die man als meine Demokratie versteht. Und die dürfen nicht zu groß sein. Die dürfen nicht zu intransparent werden. Das darf nicht irgendwas in der Ferne sein und ich weiß nicht. Und er hat einen Namen Demokratie, aber ich weiß gar nicht, was die machen. Das geht nicht. Das heißt, da habe ich die Sachen entwickelt, wie man sowas subsidiär besser machen kann, um die Menschen einzubinden. Und das Zweite, dass ich mir vorstelle, dass wir unser Gesundheitswesen wieder auch anders strukturieren können. Dass wir den Markt, dass wir die Leute, die von der Krankheit leben, dass wir die mal ein bisschen auf den Pott setzen und sagen, meine Lieben, ihr sollt nicht damit Geld verdienen, dass wenn wir krank sind, sondern ihr sollt dann gut bezahlt werden, wenn wir gar nicht krank werden, wenn wir gesund bleiben. Das heißt, wenn wir Prävention machen, wenn wir gesund leben. Und dafür gibt es ja Modelle. Die Skandinavier machen das ja so. Die geben den Regionalbudgets. Und wenn die denn nicht aufpassen, dass die Leute gesund bleiben, dann wird das teuer. Dann müssen sie die ganzen Krankenhausaufenthalte bezahlen und so weiter. Also die passen richtig, das ist bares Geld, wenn die Prävention machen. Und so können wir das bei uns auch machen. Das ist eine Sache, die gibt's schon zum Teil, gibt's Modelle, auch in Deutschland. Und das finde ich sehr, ja, es macht Spaß, dann sich vorzustellen, dass man damit Erfolg haben könnte. Also sowas in die Politik reinzubringen und sowas dann zumindest auszuprobieren in Regionen, damit die anderen Regionen neidisch werden. Das wäre was ich gut gerne machen würde.
Ich glaube, wir könnten uns noch Stunden unterhalten. Sehr gerne lade ich Sie hiermit auch in unser Studio ein, wenn Sie denn mal in Berlin sind. Würde mich sehr freuen. Und soweit erst einmal vielen Dank für das sehr informative Gespräch. Herzlichen Dank, Dr. Wolfgang Wodak.
Herzlichen Dank auch. Tschüss.